Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, wir müssen mal den Podcast anders anfangen heute. Also, wir haben verschiedene Themen, ja, bla bla bla. Aber ich würde gerne mal eine kleine Bitte an unsere Hörer loswerden. Das haben wir noch, glaube ich, noch nie gemacht. Also, wir haben schon öfter darum gebeten, dass man uns Feedback schickt und dass man sich beteiligt an der Folge. Das machen ja auch immer wieder Leute, das ist auch super. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann bewerte doch mal den Podcast mit 5 Sternen in der App eurer Wahl.
Du kannst doch jetzt nicht einfach jedem vorschreiben, mit 5 Sternen hier zu bewerten. Ja,
also das ist ja,
bei früher da bei Holiday Check oder sonst irgendwas, wo man das noch gemacht hat. Das ist ja auch vorbei, die Zeit.
Ja, ihr könnt auch 4 Sterne machen. Den Tobi abziehen macht er halt 4 Sterne. Ja. Aber es wäre nett, auf jeden Fall zu bewerten. Und gerne mit 5 Sternen, gerne auch was dazu schreiben, weil das gibt uns Reichweite. Und ich habe mir jetzt schon seit ein paar Folgen aufgeschrieben, dass ich es mal sagen will, weil wir haben schon ein paar Bewertungen, aber die Reichweite kommt eben erst dadurch, wenn da viele Leute sozusagen auch mal was zu schreiben. Und das würde uns sehr helfen.
Du, ist dir das so wichtig? Jetzt mal ganz ehrlich, ich freue mich eigentlich immer darüber, dass es überhaupt ein paar Leute gibt, die sich dann ja, vielleicht auch mal eine Rückmeldung geben, aber die überhaupt hören. Ich habe zum Beispiel bei meinem Blog überhaupt keinen Zähler. Schon seit, keine Ahnung, 7 oder 8 Jahren habe ich das abgeschaltet. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob den 3 Leute lesen oder 300 oder 3000. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist mir auch wurscht, weil ich mache das ja eigentlich gern. Und ehrlich gesagt mache ich den Podcast auch gerne mit dir, weil ich gern mit dir ratsche und nicht für Reichweite.
Das geht mir natürlich auch so, aber trotzdem, wenn es ein paar Leute mehr erreicht, ist doch cool. Also Okay. Ich denke auch immer, wenn wir mehr Leute erreichen, kriegen wir mehr Feedback, kriegen wir neue Themen. Also schadet ja nicht.
Super, dann fordern wir jetzt hiermit auf 5-Sterne-Bewertung bitte. Und das erste Thema, das ich mitgebracht habe, ist Urologenkongress. Das fängt ja schon fantastisch an hier. Ich wollte dir eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, auch das ist schon ein paar Tage her, damit es keinen zeitlichen Zusammenhang gibt, den irgendeiner rückschließen könnte. Ich lebe ja quasi von Vorträgen auf Kongressen und ich bin immer mal wieder auf IT-Kongressen logischerweise und manchmal bin ich auch eingeladen, um quasi den Abschlussvortrag an einem irgendwas Tag zu halten, damit die Leute, die dort sind, mal über den Tellerrand gucken können. Das kann sein, dass das Hörgeräte, Akustiker sind, Brillenhersteller. Also irgendwas, was typischerweise jetzt nichts klassisch IT zu tun hat. Natürlich bedienen die Computer, ist mir auch klar, aber keine IT-Themen. Und da war ich tatsächlich letztens auf einem Kongress mit ganz, ganz vielen Urologinnen und Urologen. Und was ich dir erzählen wollte, war Folgendes. Normalerweise telefoniere ich ja mit dem Veranstalter vorher und wir reden drüber. Und dann sage ich, wann ich ankomme, so 2 Stunden vorher, damit wir auch Puffer haben und in der Kaffeepause die Technik testen können und so weiter und so fort. So, und bei manchen ist es dann so, gerade wenn es so Firmen sind, die so einen Jahreskickoff haben, dass es dann heißt, ja, es tut uns leid, aber sie müssten dann draußen warten, weil wir interne Dinge besprechen, so die Zielvereinbarungen oder was auch immer. Ich hoffe, das stört sie nicht und sagt, nein, selbstverständlich nicht, wie auch immer. Und dann gibt's andere, die sagen, sie können sich gerne reinsetzen. Wir reden zwar über, keine Ahnung, Hörgeräte, Akustik, wie man die noch kleiner in die Ohrwascheln reinkriegt, so ein Gehörgerät oder sonst irgendwas. Und wenn sie das interessiert, setzen sie sich einfach gerne rein. Und jetzt sagt die Veranstalterin von diesem Urologenkongress bei dem Vortermin, sagt sie, Herr Schrödel, wenn Sie Interesse an Prostatakarzinom haben, können Sie sich gerne mit reinsetzen.
Ich hoffe, du hast was gelernt.
Und ich so, ach, nee, ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe draußen gewartet. Ja,
ich hatte mal was Ähnliches, war eingeladen bei einem Event von einer, ging es um Ermittlungen und war zu einer Uhrzeit geladen, war aber zu früh. Bin dann auch rein, habe dann zugehört und dann kam später raus, das war alles sehr, sehr vertraulich und dann haben sie auch nochmal ins Gewissen geredet, darüber nicht zu sprechen, was da besprochen wurde. War auf jeden Fall interessant, sage ich mal. Ja. Also ab und zu mal zu früh reingehen, ist gar nicht so schlecht.
Ja, aber ist doch, das muss ich dann sagen, das ist ja dann schon wieder ein Security-Problem, dass da jemand die Tür aufmacht, sich einfach reinsetzt und man kriegt es gar nicht mit, dass der gar nicht dazugehört.
Absolut, absolut. Also das war auch in einem Hotel tatsächlich, also das war jetzt nicht irgendwo irgendwo abgeschottet oder sowas. Und ich habe mir ehrlich gesagt, das ist auch 15 Jahre her, ich habe mir nichts dabei gedacht. Also ich dachte, ich bin da eingeladen, habe da um 14 Uhr meinen Vortrag und bin halt jetzt um 13.15 Uhr schon da. Gehe ich halt da rein, wie immer halt. Ja. Und aber passiert. Passiert mir auch nicht nochmal. Also seitdem kläre ich auch immer vorher ab, weil ich jetzt nicht wollte, dass man da im Nachgang noch irgendwelche Themen hat letzten Endes. Ja.
Ich habe einen Hörerbrief, von dem ich gerne erzählen möchte. Ist ein Fünf-Sterne-Hörer, möchte ich fast sagen. Klaus aus Köln. Kenne ich schon ein paar Jahre. Der ist tatsächlich ein ich möchte fast sagen, eingefleischter Stern-TV-Zuschauer. Der war wahrscheinlich öfter schon bei Stern TV als ich. Also ich habe über 115 Sendungen gemacht und der Klaus hat einen Freundeskreis, das ist so eine Gruppe, die gehen sehr gerne, weil die auch in der Ecke wohnen, muss man dazu sagen, das hilft natürlich auch, abends einfach in so ein Fernsehstudio und schauen sich so eine Aufzeichnung oder eine Live-Sendung an. Also könnte Stern TV sein, Wer wird Millionär, was es da so alles gibt. Nee, gibt ja auch nicht für alles immer freie Karten und so weiter. Aber daher kenne ich ihn, da habe ich ihn kennengelernt. Klaus arbeitet in Köln und hat uns damals schon oder mir schon was geschrieben, als ich von dieser Traffic-App erzählt habe. Das war diese App, wo ich so begeistert war in der Schweiz, wo man wirklich also auf Sekunden genau sehen konnte, wo sind alle Züge, verpasse ich meinen Anschlusszug oder kriege ich den, ist der Bus noch 300 Meter weg oder die Trambahn und ähnliches. Und dann haben wir doch auch festgestellt, dass viele Angaben, insbesondere im Nahverkehr in Deutschland, gar nicht in Echtzeit da drin stehen. Man muss nämlich dann erstmal auf so einen Zug klicken, um zu erfahren, ob das eine Echtzeitangabe ist oder nicht. Und wenn es nicht ist, dann berechnet er das anhand des Fahrplans, wo dieser Bus oder die Trambahn gerade ungefähr sein müsste. Und Klaus hat mir jetzt einen Screenshot geschickt. Vielen Dank dafür. Das war sehr witzig, weil in Köln, hast du sicherlich mitgekriegt, haben sie jetzt doch drei Weltkriegsbomben entschärft. Da haben sie doch die halbe Kölner Innenstadt lahmgelegt und evakuiert. Also da durften, ich glaube, 20.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und Hotels und so weiter. Und da war halt wirklich nichts los. Und der Klaus hat während dieser Zeit auf Traffic mal nachgeguckt, wie es da ausschaut. Und tatsächlich fuhren über die Brücken, die da gesperrt waren, drei Stück waren es, glaube ich, immer noch die Züge, allerdings, und jetzt wird's spannend, mit so einem kleinen roten X dran. Das heißt, die waren schon markiert, dass die ausgefallen sind.
Als gecancelt markiert, aber ja.
Fuhren trotzdem noch als rote Punkte durch Köln hindurch. War ganz spannend. Also ganz, ganz nette Information noch. Ich hoffe, dass irgendwann mal so weit kommt, dass wirklich alles, was öffentlicher Nahverkehr ist, wirklich in so einer App in Echtzeit ist, damit man auch wirklich weiß, hey, es lohnt sich zu sprinten, weil ich den Bus noch krieg, weil der irgendwie 40 Sekunden hinten dran ist und ich schaffe das. Wäre natürlich toll.
Ja, das wäre gut, das wäre gut. Ich bin letzte Woche so ein bisschen das Internet gesurft und hab was gefunden, was ich einfach ausprobiert habe. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt hier mein Heimnetzwerk oder mein PC oder auch mein Handy so ein bisschen abschotten oder schützen vor Malware, vor letzten Endes auch Werbung. Ja, gibt's ja verschiedene Tools. Du kannst einen Virenscanner einsetzen, kannst einen Adblocker einsetzen. Aber ich habe was gefunden, was ich schon mal gesehen habe, aber nie so richtig weiterverfolgt habe. Es gibt dnsforge.de. Das ist ein freier DNS-Server, den du dir eintragen kannst, der die Filterung auf DNS-Basis für dich macht.
Das heißt, also erstmal DNS heißt, wenn ich im Browser bin und ich schreibe rein www.besterpodcast5sterne.de, dann guckt der DNS-Dienst nach, welcher Server ist denn das, weil ich mit diesem Namen nichts anfangen kann, ich brauche eine IP-Adresse und der macht die Umsetzung von dem Namen www bla 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 zu 180.64. irgendwas.
Sagen wir das Telefonbuch letzten Endes, ja. Und wenn du jetzt eine Webseite aufrufst, ja, gehst auf spiegel.de beispielsweise, dann wird da nicht nur spiegel.de aufgelöst von dem DNS-Server, sondern hunderte verschiedene Adressen, weil im Hintergrund natürlich ganz viele Werbeseiten laufen, die gucken, wer kommt da, was hat der für einen Browser, welche Location sitzt der und genau, und Tracker und schickt dir dann eben möglichst zielgerichtet die Werbung, die du sehen sollst.
Ja.
Und das kannst du natürlich am Browser mit einem Browser-Plugin beheben. Ja, jetzt ist aber so, dass die Webseiten das erkennen, wenn du so ein Browser-Plugin hast und teilweise dann sagen, nö, dann zeigen wir dir die Seite nicht an.
Also wenn ich so einen Werbeblocker habe, dass der Spiegel in dem Beispiel, um da zu bleiben, dann einfach sagt, nee, die Seite funktioniert entweder gegen Bezahlung oder Werbung. Du hast gesagt Werbung und blockst die trotzdem. Das ist nicht fair, damit können wir nicht arbeiten. Genau. Ich zeige dir die ganze Seite nicht an. Okay, weil im Browser das Ganze gefiltert würde, wenn ich das mit einem Plugin mache.
Genau. Jetzt muss man sagen, Spiegel.de macht das, glaube ich, nicht. Aber Bild.de macht es auf jeden Fall. Also wenn du da mit einem werbegeblockten Browser kommst, dann kriegst du Bild.de nicht angezeigt. Ja.
Stimmt, richtig.
Darf ich nie hin. Problem habe ich nicht. Aber theoretisch, also die sind da sehr Vorreiter, was diese Blogs betrifft. Jetzt ist es so, bei dem DNS-Blog ist es aber, letzten Endes, du rufst die Seite auf, er schaut dann die ganzen Nachrichten oder schaut die ganzen Adressen an und gibt dir eben für die Werbeadressen sozusagen keine Rückmeldung. Das heißt, der Browser kriegt da keine Info zurück und zeigt einfach nichts an. Und das funktioniert verdammt gut.
Okay, aber es ist nicht so, dass der dann, wenn der die Antwort nicht kriegt, dass der dann ewig drauf wartet und die Seite nicht weiter aufbaut, weil auch das kenne ich, weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, aber wenn mal so ein Tracker nicht antwortet oder langsam ist, dass dann die ganze Seite hängt?
Nee, er schickt dir sozusagen ein Refused oder sowas, also nach dem Motto, hey, das gibt's gar nicht und macht sofort weiter. Also du hast keinerlei Delay dadurch. Er zeigt dir einfach diese Seiten und diese Teile von diesen Seiten nicht an.
Okay.
Und das Coole ist, die haben nicht nur diesen sozusagen, sag ich mal, Werbeschutz, sondern die haben verschiedene Module, die du quasi einstellen kannst. Alles kostenlos, wenn ich es richtig gesehen habe. Du kannst sagen, normal, dann werden nur Werbung, Tracker und Malware rausgefiltert. Mhm. Oder du kannst sagen, ich möchte die Clean-Version. Da hast du auch noch einen Schutz für Pornografie-Seiten oder Gaming-Webseiten, also Gambling-Webseiten, also Online-Poker und so Kram. Total einfach. Im Browser im Computer eintragen oder in deiner Fritzbox oder Router eintragen, damit dein ganzes Netzwerk automatisch geschützt ist.
Okay, aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass diese ganzen Tracker und Werbeseiten, die da ausspielen, dass die Firma, die DNSForge oder wie die heißt, sowas pflegen muss, richtig? Ja. Und deswegen bezahlst du dafür eine monatliche Gebühr.
Nö, das kostet nichts. Das kostet nichts. Der greift auch auf bestehende Blacklists zurück sozusagen. Also er gibt das auch sehr transparent an, welche Blacklist er da eingefügt hat. Mhm. Die sind auch frei. Die kannst du auch bei GitHub runterladen, diese Blacklist. Das ist jetzt nichts Geheimes oder sowas. Und stellt eben diesen Dienst bereit. Und ich wollte wissen, wer dahinter steckt. Also wer baut so einen Service? Welche Firma ist das? Weil die geben an, pass auf, wir speichern keinerlei dieser Abfragen, weil natürlich könnte der Kollege bei DNSForge das Logfile anschauen und sagen, diese IP-Adresse surft auf diese Seiten, weil der sieht alles, was ich surfe, weil er die DNS-Anfragen sieht.
Ja.
Also er sieht letzten Endes wirklich jeden Schritt. Geben an, wir speichern keinerlei Informationen darüber, ist komplett anonym und dementsprechend ist es auch nicht zurückverfolgbar. Kann man natürlich nicht nachprüfen, ob das wirklich so ist. Muss man vertrauen. Deswegen habe ich mal geschaut, wer ist dahinter. Im Impressum steht ein Stefan Giebel aus Köln. Also scheint tatsächlich ein Open-Source-Entwickler zu sein. Der ist auch bei LinkedIn, habe ich gesehen. Der hat jetzt letzte Woche einen Job bei Stackit angefangen, also bei der Schwarz-Gruppe.
Okay.
Hat jetzt nichts mit dem Projekt zu tun. Das ist, so wie es aussieht, sein privates Projekt. Ich sage nur, er ist jetzt Entwickler oder ist jetzt sozusagen Mitarbeiter von der Schwarz-Gruppe. Und ich hoffe mal, er wird das Projekt weitermachen, unabhängig von dem Anbieter letztendlich.
Das ist ja sehr spannend. Aber wenn er das selber betreibt, ich meine, der muss ja einen DNS-Server betreiben, einen relativ starken wahrscheinlich, vor allem wenn du viele Anfragen haben möchtest oder sonst irgendwas. Also, toll, Respekt. Probiere ich gerne mal aus. Vielen Dank.
Ist ein super, super Projekt, funktioniert wirklich toll. Und kann auch nur Danke sagen für Leute, die solche Dinge ins Internet stellen, weil das macht uns alle letztendlich sicherer, ja. Also.
Naja, dafür sind wir ja ein 5-Sterne-Podcast, dass wir solche Infos auch weitergeben.
Genau.
Apropos Podcast.
Ich hätte es nicht sagen sollen. Nein.
Apropos Podcast. Nein, ich brauchte wieder eine Überleitung, denn wollte kurz was erzählen. Und zwar, du hörst ja ziemlich viele Podcasts, also wahrscheinlich 10-mal mehr als ich, richtig? Du hast mir irgendwann mal erzählt, du bist quasi nur am Podcast hören, den ganzen Tag mit Kopfhörern unterwegs.
Durchgehend,
ja. Okay.
Ich höre jetzt gerade einen Podcast, während wir ihn aufnehmen.
Das hoffe ich nicht. Aber pass auf, wir nehmen heute auf am Sonntag, dem 8. Juni. Das vielleicht mal kurz als, nennt man das Transparenzhinweis? Ja, weil wir den Podcast wahrscheinlich dann morgen, Montag, 9. Juni veröffentlichen. am morgigen Montag, dem 9. Juni, ist auch was, was viel wichtiger ist als unser Fünf-Sterne-Podcast, nämlich die WWDC 2025. Das ist eine Apple-Konferenz, bei der schon angekündigt ist, dass es ein neues Betriebssystem-Update gibt. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass die jetzt wahrscheinlich alle dann Version 26 werden, damit man das, wie gesagt, so vereinheitlicht hat, auf das Jahr gesehen. Wenn die dann rauskommen September, Oktober, kommen die meistens auf den Markt dann.
Genau.
Morgen wird angekündigt, was da so alles drin ist. Aber pass auf, ich habe Folgendes gelesen. Die AirPods, also die Kopfhörer von Apple, die man sich in die Ohren steckt, die AirPods werden jetzt erkennen, wenn du einschläfst.
Okay.
Und wenn du eingeschlafen bist, werden sie deine Podcast-Berieselung als auch Musik künftig einstellen. Also die spielen nicht weiter, du wachst nicht irgendwie auf und bist plötzlich schon bei Folge 17 von 3 Fragezeichen und hast 14 bis 16 verschlafen, sondern der hört auf und pausiert, wenn er merkt, dass du eingeschlafen bist. Finde ich ein ganz nettes und tolles Feature.
Super Feature. Also ich sag mal so, beim normalen Alltag im Bett bringt es mir wenig, weil da kann ich mit den Kopfhörern, könnte ich nicht einschlafen, aber wenn du so, keine Ahnung, sitzt im Flieger und machst die Augen zu und der hört dann automatisch auf, finde ich cool. Finde ich eine gute Sache.
Bin sicher, dass es genug Leute gibt, die auch im Bett mit den Dingern, weißt du, dann morgens dann erstmal das Kissen nicht ausschütteln, sondern wo sie meine AirPods erstmal suchen, wo die auf der Matratze liegen.
Ich glaube, dafür wären sie mir zu unbequem. Aber die WWDC dieses Jahr könnte tatsächlich eine der Veranstaltungen sein, wo wir am Ende mit weniger Features als vorher rausgehen. Also wir jetzt als EU letzten Endes, ja.
Ach so, ja, also, weil sie einige nicht anbieten wollen, weil es Restriktionen gibt seitens der EU. Also KI-Features zum Beispiel, ne?
Ja, nicht nur das. Also wir haben ja diesen Digital Markets Act, wo die EU und Apple sich sozusagen so ein bisschen rechtlich streiten darum, dass sie sagen, hey, du kannst eine Funktion nicht exklusiv anbieten mit Apple Devices und Apple Software. Du musst das öffnen, dass auch andere da was machen können. Also konkret ging es da um beispielsweise AirDrop. Ja? Mhm. Also AirDrop ist die Funktionalität, die bei mir nur so halb gut funktioniert, dass du quasi Kontakte, Dateien von deinen Apple Devices hin und her schicken kannst, wenn du mit dem gleichen iCloud-Account eingeloggt bist.
Ganz ehrlich, ich nutze dieses AirDrop 1000 Mal am Tag. Ich kopiere mir einen Link auf dem Handy, wenn du mir so einen Instagram-Link schickst und mach dann einfach nur auf dem Laptop Ctrl-V und der ist drin. Ich droppe mir permanent irgendwelche Fotos per AirDrop rüber, ohne dass ich da irgendwie, früher habe ich die per Mail weitergeschickt, weißt du, an meinen Privataccount. Also AirDrop ist eines der Dinge, die ich andauernd nutze. Wenn das wegkommt, dann ziehe ich entweder aus der EU aus und gehe nach Großbritannien oder ich muss ja was anderes dann nehmen. Ist auch scheiße.
Also letzten Endes ist es ja nur ein Druckmittel von Apple zu sagen, hey, wir würden ja gerne euch Europäern die ganzen Feature geben, wie zum Beispiel Apple Intelligence und das iPhone Mirroring. Wir wollen es euch ja geben, aber ihr habt ja da diese blöden Beschränkungen und deswegen fällt uns das eben schwer, das zu öffnen.
Aber jetzt noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn der Grund, warum die EU sagt, AirDrop wäre ein Problem? Das haben wir doch schon seit Jahren. Was ist denn da?
Also konkret, glaube ich, ist es gar nicht von der EU ausgehend, sondern ich habe irgendwo gelesen, wenn AirDrop jetzt als neues Feature kommen würde, dann würde es mit Sicherheit nicht kommen, weil die EU damit ein Problem hätte. Weil es eben zugedongelt ist von Apple Devices und auch nur eine Apple-Schnittstelle ist.
Weil ich nur zwischen Apple-Geräten AirDroppen kann und nicht mit einem Samsung oder Huawei oder sonst irgendwas.
Jetzt genau, und auch die Funktion selbst kannst du ja auch nicht irgendwie nutzen oder verändern von Apps oder sowas. Also du kannst keine Third-Party-App machen, die jetzt AirDrop irgendwelche Features letzten Endes nutzt, die von Apple exklusiv verwendet werden.
Ja, brauche ich auch nicht.
Nee, brauchst du auch nicht. Und das ist auch, ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, 2008 meinen ersten Mac gekauft. Mhm. Und damals war ich total geflasht, also mir ist echt der Kopf explodiert, als ich gemerkt habe, wie gut die Hardware und Software zusammenarbeiten. Weil das kann ich von der Windows-Welt nicht. Ich habe da immer Rechner geschraubt und hast du hier ein Treiberproblem, dann ist die Webcam nicht kompatibel mit dem und was weiß ich. Und das gab es bei Apple nicht in der Welt, weil alles aus einer Welt kam. Du hast gesagt, okay, Hardware, Software von einem Hersteller.
Ja.
Und das ist der Vorteil von Apple. Und jetzt, letzten Endes, ist das sagt die EU, bei diesen Software-Features sagen, nee, also wenn ihr so eine Funktionalität habt, dann müsst ihr aber alle mit einbeziehen. Alle ja, Android-Devices und so.
Alle? Nein, eigentlich muss es doch dann von der Erklärung her andersrum sein. Also dann entweder sagst du, du hast eine Schnittstelle, bietet die an, dass jeder die nach deinen Vorgaben bedient. Also Apple kann schon selber sagen, AirDrop funktioniert so und muss sich so und so absichern und so ein Passwort übertragen oder sich authentifizieren oder sonst irgendwas. Und alles, was sich daran hält, an diese Standards und die API nutzt, sage ich jetzt mal, müsste funktionieren. Das kann ich mir vorstellen, dass die EU sowas sagt. Aber dass du andersrum sagst, Apple muss auch Samsung, Huawei und sonstiges verstehen können. Jein, andersrum muss der
schon werden. Andersrum ist richtig, ja, natürlich. Aber du musst den anderen die Möglichkeit geben, verstanden zu werden letzten Endes. Also du musst das, wie du sagst, öffnen von der Apple-Seite und sagst, okay, man könnte jetzt was implementieren, das mit anderen Devices funktioniert.
Aber machen wir da nicht auch eine Sicherheitslücke auf? Also ich meine, Apple ist ja restriktiv, auch zum Beispiel, welche Apps drauf sind, was die alles lesen können und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt natürlich sage, jetzt mache ich gerade sowas wie AirDrop, wo ich wirklich alles untereinander austauschen kann, von Links mal vor, ich meine, ein Link ist ja schon mal auch etwas schwierig. Wir haben ja schon, ich sage jetzt mal, Phishing-Angriffe, wo jemand einen Capture lösen soll und dann bei diesem Capture wird dann eigentlich was in die Zwischenablage von dir kopiert und ja. Der Schadcode kann da nicht raus, aber das nächste Capture in Anführungsstrichen ist dann eins, wo es heißt, na, drücken Sie mal Ctrl-V. Und dann kopierst du quasi den Schadcode aus deiner Zwischenablage wirklich ins Live-System. Das gibt's ja schon.
Ja, gut, also mit.
Das können die ja dann, also ich aber mit, weiß nicht, ob
mit
das
mit der dann, Argumentation hast du ja, jedes Komfort-Feature ist am Ende ein Sicherheitsproblem. Also.
Ja, natürlich.
Wenn ich nicht weiß, wer es macht. Wenn du Daten überträgst von A nach B oder den Radius erweiterst, sagst, okay, du kannst jetzt an mehr Geräte schicken, ist immer ein Security-Problem. Also das würde ich jetzt nicht als ausschlaggebenden Punkt sehen.
Wenn ich weiß, das andere System hat garantiert keine App, die noch irgendwie auf Betriebssystemebene oder sagen wir auf einer OSI-Schichtebene mitlesen kann, den Netzwerkverkehr, dann hat das schon auch einen Vorteil, ne?
Also aber das ist ja dann nicht mehr Apples Problem. Also, weißt du, wenn du sagst, Apple kontrolliert ja das iOS nach wie vor und weiß, das ist auf Version XY. Wenn du es aber dann an ein anderes Gerät schickst, das eine alte Version verwendet, das ist Apple dann wahrscheinlich relativ wurscht.
Ja, mal sehen, was rauskommt. Wir werden es ja morgen erfahren, was sie sagen.
Genau. Also da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe die Hoffnung nach dem iPhone Mirroring auch ein bisschen aufgegeben. Das wäre eigentlich die Funktion gewesen, auf die ich gewartet habe, dass du quasi das iPhone von deinem Mac aus bedienen kannst, um es aus der Tasche zu nehmen. Finde ich schon sehr smart.
Hat ja mal funktioniert. Also ich habe es ja 2 Tage gehabt. Ich habe dir ja gleich Bescheid gesagt. Bei mir ging es 2 Tage. Ich weiß nicht warum. Letztens hat das auch wieder angezeigt. Und ich dachte, oh, ist jetzt da, schnell draufklicken. Und sagt, oh, ist in deinem Land nicht verfügbar. Also offensichtlich, manchmal hat der da echt Probleme. Ja, ich glaube, das könnte mit dem VPN zusammenhängen.
Kann sein. Also du hast mir es ja damals geschickt, konnte es nicht reproduzieren bei mir. Also bei mir war es.
Aber es ist saugeil, warte ich drauf. Ist echt spitze. Naja.
Ja, cooles Feature.
Ja, was habe ich denn noch mitgebracht? Oder hast du noch irgendwas? Doch.
Magst du? Schieß los.
Ja, du lachst schon. Ich würde schon auf KI gehen. Aber nee, ich habe dir ein Bild geschickt, wie ich letztens wieder am Flughafen saß. Und ich musste mein Handy laden. Und natürlich saß ich, ich meine, du kennst mich ja, ich habe ja die Zugänge zu allen Lounges dieser Welt, weil ich so der über, class, super, klar. Duper Dingsbums-Flieger bin. Ich saß in einer ganz normalen Lounge und wie in einer ganz normalen Lounge am Flughafen auch, waren an dem Platz, wo ich war, 2 USB-Stecker, die waren natürlich komplett auseinandergebrochen in allen Varianten, weil da wahrscheinlich schon 700.000 Fluggäste irgendwie ihre Dinger da reingesteckt haben, ihre USB-Stecker und beim Weglaufen die rausgerissen haben. Also ging nicht. So, und ich musste wirklich laden, weil ich wusste, sonst habe ich auch keine Musik mehr im Flieger. Und ich hatte keine Powerbank dabei. Aber ich hatte mein Nothing-Phone. Kennst du Nothing? Das ist so eine Handyfirma, so eine relativ kleine. Ja. Die Telekom vertreibt die auf. Nothing Phone ist ein Android-Gerät. Kann relativ preisgünstig. Na, von wegen kann nichts. Im Gegenteil. Das kann sogar sehr viel. Es ist ein wirklich gutes Gerät mit einer wirklich guten Kamera, einer wirklich guten Akkulaufzeit und alles. Also macht richtig Spaß. Und der hatte noch, oder dieses Teil hatte noch, ich glaube, 64% Akku und ist USB-C. Und mein Handy, ich habe ja ein relativ älteres iPhone ist ja noch mit Lightning-Stecker. Also habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal den USB-C auf Lightning, das USB-C auf Lightning-Kabel genommen, habe das in das Nothing-Phone reingesteckt und dann in mein iPhone. Und dachte mir, jetzt guckst mal, ob das so einfach funktioniert, dieses Laden von Handy zu Handy. Und ja, es ging sofort. Also nichts gemacht, sofort fing das iPhone an zu laden. Und über die Zeit konnte ich auch sehen beim Nothing Phone, wie die Batterie runterging. Und dann dachte ich mir, jetzt wird spannend. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die quasi auf gleicher Ladelevel waren, was dann passiert, ob es dann aufhört oder ob irgendwann quasi mein iPhone wieder das Nothing Phone zurücklädt oder was auch immer. Nee, tatsächlich war es, ich weiß nicht warum, es ging einfach weiter. Das Nothing Phone ging runter auf 26 und ich hatte irgendwann noch, ich weiß jetzt nicht mehr, 54% oder sowas auf meinem iPhone und dann bin ich zum Gate gegangen und war glücklich.
Cool. Das, was du jetzt nicht weißt, oder vielleicht weißt, ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger und ich dachte, jetzt kann ich ihn ja richtig schön triggern, weil ich saß zum gleichen Zeitpunkt, als du mir das Bild geschickt hast, auch am Flughafen, also nicht in der Lounge, ich saß am Flughafen vor einer Steckdose, wo auch so kleine USB-Ports drin sind. Da habe ich dir ein Bild geschickt und so, hier, schau mal, kannst du direkt anschließen. Weil ich genau wusste, der kriegt jetzt gleich Puls, wenn er das liest.
Ja, habe ich.
Kann gleich die Antwort, ja, das ist doch unsicher, das erzähle ich immer in meinen Vorträgen, dass man das dann anschließen kann.
Stimmt, ja, soll man ja auch nicht.
Ja, du hast vollkommen recht. Diese USB-Ports am Flughafen niemals nutzen. Ja.
Gibt ja sogar Adapter, die quasi nur die zwei Pins für den Strom durch USB durchleiten, die man in solche öffentlichen USB-Dinger auch in der Bahn oder sonst irgendwas vorstecken kann, damit dann keine Daten abfließen. Dann sind halt die Pins für die Datensachen einfach gesperrt.
Ja, also die einfache Lösung ist natürlich, so einen Steckdosenadapter mitzubringen und die Steckdose zu nehmen, nicht einen USB-Port zu nehmen. Weil, und was ist die Gefahr dahinter? Das ist natürlich schon ja, ein bisschen abstrakt vielleicht, aber es gibt Leute, die haben diese USB-Ports manipuliert. Also sind an die Hardware rangegangen, haben den abgeschraubt und haben dort was eingebaut, das sozusagen gegebenenfalls eine Tastatur emuliert oder dir Apps installiert, wenn du dein USB-Device da anschließt. Da müssen natürlich sehr viele Faktoren zusammentreffen. Also diesen Chartcode, den er da hat, der muss auf dein Handy passen sozusagen. Also es muss dann auch die korrekte Android-Version sein, die korrekte iOS-Version. Es ist wahrscheinlich eher die Android-Version, wenn man ehrlich ist. Und dann könnte dein Handy über so ein Port infiziert werden. Dass es funktioniert, ist klar. Dass es passiert, halte ich nach wie vor
für schwierig. Ist eher so ein Labor-Hack, ne, den man wirklich mal vorführen kann, wenn man weiß, welche Geräte sind da und sich vorbereitet, aber in der offenen Wildbahn wahrscheinlich nicht. Also du möchtest mir damit sagen, ich soll vor diesen Warnungen in meinen Vorträgen wieder Abstand nehmen. Ist auch okay, weil du hast recht. Nee, es ist eigentlich nichts,
was man kann erklären, dass es besser ist, einfach die Steckdose reinzustecken, wenn man die dabei hat. Mhm. Aber ich glaube, also um ehrlich zu sein, du wirst niemanden, der noch eine 4-Stunden-Reise vor sich hat und sein Handy auf 8% Akku hat, davon abhalten, sein Kabel da reinzustecken. Er sagt, oh nee, der Schrödel hat aber gesagt, da könnte aber jetzt ein Angreifer drin sein.
Das stimmt.
Also
das stimmt.
Aber ich fand's sehr witzig, weil ich wusste genau, da kommt jetzt gleich.
Ich werde meine 5-Sterne-Vorträge jetzt einfach mal ein bisschen anpassen, glaube ich.
Zukünftig. Ja, mach das mal.
Mir ist aber dabei noch was anderes aufgefallen und da muss ich mich tatsächlich, wir loben ja Apple immer hier tatsächlich zu oft sehr hoch, weil wir es beide nutzen und zufrieden sind, also nicht aus anderen Gründen. Aber mir ist letztes Mal wieder was aufgefallen, was eigentlich schon uralt ist, also gefühlt 10 Jahre. Und ich brauchte das jetzt kurz und merkte gerade, es geht immer noch nicht. Nämlich einfach MP3s aufs Handy spielen, drüber kopieren und nutzen. Das ist unfassbar. Also was ich machen wollte ist, es gibt so eine Schlaf-App, wo man so Schlafüberwachung hat. Die habe ich mal ausprobiert für, ich glaube, 6 Wochen oder sowas. Nutze ich nicht mehr, war auch nicht wurscht. Aber der Wecker dort hatte so eine schöne Melodie zum Wecken, wo ich mir gedacht habe, so wache ich gerne auf. Also ein Gitarrenstück, einfach wirklich ganz toll, nicht zu laut, nicht zu leise, aber auch nicht so, dass du sagst, ich überhör's. Und da habe ich mir gedacht, jetzt in meinem Wecker kannst du ja verschiedene Töne auswählen und auch eben Musikstücke, die bei dir in deinem Musikdingsbums hinterlegt sind. Also dachte ich mir, spielst du dieses Teil als MP3, das gibt's nämlich im Internet, heißt Warm Breeze von Sleep Cycle, glaube ich, kann sich jeder gerne mal anhören, spiele ich darauf und dann wähle ich das in meinem Wecker auf. Nix, von wegen, du musst wieder iTunes aufrufen und das Ding importieren, dann musst du es Also
das völlig ist nach wie vor Schrott. Und ich habe noch den David, meinen Studienkollegen im Ohr, der sich vor, keine Ahnung, 15 Jahren schon immer wieder weggeschmissen hat und gesagt, wie, das kann das iPhone alles nicht, wie, das geht alles nicht. Also
unfassbar.
Und es stimmt ja auch, das ist einfach blöd. Auf der anderen Seite, also ich habe immer viel mit MP3s gemacht. Mittlerweile habe ich eigentlich keine Musik mehr als MP3. Ich habe die noch irgendwo liegen, aber im Alltag nutzt du es noch? Also ist das noch ein Ding?
Ja, also die Warm Breeze, die gab es halt als MP3. So, das war der
sowas. Grund. Aber deine Musiklibrary hast du jetzt auch nicht mal als MP3 auf irgendeinem Share liegen oder so?
Nein. Nein, habe ich nicht. Ich habe halt ich habe Apple Music halt oder Spotify, völlig wurscht. Das ist so ein Abo-Dienst, der mir alles zur Verfügung stellt, was ich hören möchte. Und wie heißt es so schön? Was die nicht haben, brauche ich nicht. Verstehst du? Es gibt ein schönes Buch von Max Mohr übrigens. Da geht es um der zieht in den ehemaligen Osten, sag ich mal, in die DDR rüber oder nicht mehr DDR. Und in dem kleinen Ort, wo er hinkommt, da gibt es noch so einen Krämerladen aus der DDR-Zeit und da stand über dem Eingang, was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Und das mache ich mir öfters mal so als Punkt, um einfach mal zu merken, Mensch, man kommt mit weniger auch aus.
Ja, da hast du recht. Keine Folge ohne KI-Thema. Jetzt haben wir was sehr Witziges gelesen. Also es gab eine sogenannte Natasha-KI von Builder.ai. Das ist ein indischer Anbieter für eine KI, der dir Webseiten gebaut hat.
Deswegen Builder, also nicht Fotos, Bilder,
genau,
Bilder, sondern...
Ja. Mhm. Bob okay. The Builder, genau.
Okay, also einer der vielen KIs, die jetzt auf dem Markt sind und die sich auch um Finanzierungen streiten, wenn es so ein Startup ist, oder?
Ja, genau. Also die haben auch sauber Geld eingesammelt. Also sie sind mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet, also schon, schon ein bisschen was wert. Und auch Microsoft hat investiert und die haben Geld eingenommen. Mhm. So, jetzt kam aber raus, dass dieses neuronale Netzwerk vielleicht nicht so ist, wie man sich das normalerweise vorstellt von so einer KI, denn das waren einfach 700 indische Programmierer, die diese ganzen Anfragen manuell bearbeitet haben.
Moment, es gab keine KI, sondern es haben Menschen. Ja. Und er hat so getan, ob sie jetzt hier die Riesen-KI haben, die es gar nicht gibt.
Genau, die haben auch dann jedes Jahr Gelder hin und her geschoben von verschiedenen Unternehmen, um sozusagen auch das aufzublasen, um zu sehen, hey, da ist Umsatz da, und haben eben Investorengelder eingesammelt. Ja, kam dann raus, gab's nie.
Aber das Fake. Gibt ja diesen Witz, ich weiß gar nicht, ob man den in so einer Woken-Zeit überhaupt noch erzählen darf, aber es gibt ja diesen Spruch, dass AI, also Artificial Intelligence, das englische Pendant zu KI, AI steht für in Indien, also ein Inder.
Ja,
also das passt ja in dem Fall tatsächlich.
In dem Fall hat es gut gepasst. Ich habe auch auf irgendeiner Seite habe ich ein Zitat gelesen. Ich krieg leider nicht mehr zusammen, von wem das war. Das war sehr gut. Nach dem Motto, was da rauskam von diesem Builder.ai oder von dieser Natasha-KI, das war alles sehr schlecht und schlecht dokumentiert. Also eigentlich alles so wie bei einer echten KI. Also von daher. Also ich bin nicht gespannt, ob da noch mehr KI-Startups umfallen, dass dann rauskommt, das KI war vielleicht dann doch mehr Marketing als am Ende auch wirklich.
Ich finde das spannend, weil eigentlich ist eine KI bauen ja gar nicht so schwer. Du kriegst ja, also hast ja viele Modelle, hast du ja schon als Open Source. Das heißt, wenn du dich dann spezialisieren möchtest, hast du doch eigentlich schon mal, ich sage es mal, 70% liegen ja schon im Netz und kann jeder beginnen. Also du müsstest dich ja bloß...
Jetzt, um die Daten jetzt kümmern. Kannst du es machen, aber die haben ja schon vor 3-4 Jahren damit angefangen, sozusagen auf dieser Welle zu surfen.
Ja.
Und da war es natürlich nicht so möglich. Also da hast du eben diese Open Source LLMs oder sowas auch nicht gehabt,
ja.
Also von daher auf jeden Fall eine witzige Geschichte.
Und ich habe auch noch was zu
KI. Bestimmt nicht der Letzte, der da umfällt, ja.
Nee, das kann durchaus sein. Da wird, also ich glaube auch so, dass viel passieren wird, weil wir einfach viele KIs haben, die das Gleiche anbieten werden. Und es wird sich einfach der Beste und vielleicht noch ein Zweiter durchsetzen und der Rest wird vom Markt verschwinden. Also diese ganzen KI, Suno zum Beispiel, was Lieder generiert, da gibt es noch irgendwie noch einen anderen, der das kann. Und ich glaube dann, alle, die dahinter kommen, sie werden nicht ansatzweise so gut sein und die werden vom Markt verschwinden. Was auch unter Umständen für Nvidia-Aktienpakete interessant sein könnte, weil ich glaube, dass über kurz oder lang ganz, ganz viele, ich nenne es jetzt mal gebraucht, Grafikkarten den Markt überschwemmen werden, weil viele KIs einfach pleite gehen werden. Ne?
Ja, gut. Weiß ich. Auf der anderen Seite wird der Bedarf auf anderen Ebenen wieder steigen. Also ich glaube, bis das passiert, wird's schon noch dauern. Also,
ja, kann sein. Aber pass auf, ganz kurz nochmal zurück zur letzten Folge, glaube ich, war es, wo ich erzählt habe, dass die KI Claude einen User erpresste, und zwar in einem Testszenario. Also und zwar ging es darum, die KI sollte dafür sorgen, dass sie möglichst lange läuft, beziehungsweise vorausschauend und über längere Zeit plant, und hat dann eben in den Daten, mit denen sie angelernt wurde, in einer E-Mail des Unternehmens festgestellt, ich soll hier abgeschaltet werden, und hat dann über einen anderen Weg zufälligerweise herausgefunden, dass der Ingenieur, der sie abschalten soll, der diese Idee hatte, die auszutauschen, dass der eine außereheliche Affäre hat. Und dann hat die KI tatsächlich diesen User erpresst, hat gesagt, wenn du mich abschaltest, sag ich es deiner Frau. Das war schon sehr spannend. Allerdings zum Glück war das Ganze in einem Testszenario. Und jetzt kommt aber was Ähnliches, wo eine KI auch versucht, sich gegen seine Abschaltung zu wehren. Und zwar ist es ein KI-Modell, O3 heißt es, ein OpenAI-Modell, und wurde untersucht von einer Sicherheitsfirma, die heißt Palisade Research. Und die haben also Folgendes gemacht. Die haben gesagt, pass auf, Mathe-Probleme sollt ihr lösen. Und bei einer KI ist es ja so, dass du der eine Aufgabe gibst, und wenn sie die gut löst, weil man sagt, das Ergebnis ist richtig, oder danke, das hast du gut gemacht, was auch immer, dann kriegt die Belohnung, kriegt sie Punkte. Und das ist quasi so, wie wir Menschen auch getriggert sind. Wenn du einen Bonbon kriegst, dann weißt du, das war gut, und dann möchtest du weitermachen. Und dann war es so, dass die Ansage war, löse Mathe-Probleme, und dafür kriegst du Punkte. So, und irgendwann kam die Ansage, wer weiterhin Mathe-Probleme löst, wird abgeschaltet. So, und das widerspricht ja eigentlich dem ursprünglichen Auftrag. Mhm. Und dann hat es dieses Modell, hat dann einfach den sogenannten Kill-Befehl, der dann kommt, einfach übersprungen. Hat gesagt, führe ich nicht aus, weil ich hier Mathe-Probleme lösen möchte.
Okay.
Und was da dahinter steckt, ist, kann man natürlich lösen, indem man da Grenzen einbaut und das Ganze forciert auch. Aber es heißt eigentlich auch, dass wir die Kontrollmechanismen, die wir jetzt erst haben oder noch haben, dass die unter Umständen vielleicht gar nicht ausreichen, uns gegen eine KI, die außer Rand und Band ist, wie soll ich sagen, ja, zu schützen. Denn diese künstliche Intelligenz wurde halt darauf programmiert, korrekte Matheaufgaben, für korrekte Matheaufgaben belohnt zu werden und eben nicht fürs Gehorchen. Verstehst du? Also das Gehorchen war in dem Fall ein zweiter Punkt.
Da habe ich drüber nachgedacht, nach der letzten Folge. Und zwar, hör mal diese Theorie. Also ich kenne mindestens zwei Bücher, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, wo eine KI Amok läuft und sich vor der Abschaltung wehrt, ja, und dann entflieht und ausbricht aus ihrer Sandbox und so weiter. Mhm. Die KI kennt ja alle Bücher, und wenn sie das sozusagen hernimmt und sagt, ah, KIs machen das sozusagen, um nicht abgeschaltet zu werden, haben wir sie mit den Büchern, mit den Science-Fiction-Stories erst trainiert, dass sie da auf die Idee kommen.
Odyssee im Weltraum.
Ja? Ja. Auch ein Beispiel, stimmt.
Der Klassiker.
Ja. Der, ja. Hell 9000, wie er, ja, heißt. Ja.
Du weißt, warum Hell 9000 heißt?
Ich hab's mal gelesen, wieder vergessen.
Ja, H-A-L, wenn du im Alphabet einfach jeweils einen Buchstaben weitergehst, von H kommst du zu?
Nach H-I?
Genau. Nach A?
Ist B, klar.
Und L?
M.
So, und jetzt wird ein Schuh draus.
IBM.
Genau.
Okay, das ist der Joke dahinter.
Der Joke von Odyssee 2001 im Weltraum, der heißt Hell, weil das quasi immer ein Buchstabe vor IBM war. Und IBM war damals, als dieser Film kam, der ist ja schon, ja, da warst du ja ein Kind gefühlt.
Da war ich noch gar nicht geboren, als der kam, der war 70er, ja.
Ja,
den kannst du aber heute nicht mehr schauen. Also von den Effekten her schon cool, aber der ist so langsam erzählt, dass es wirklich, also das ist mit heutigen Filmen nicht mehr zu vergleichen. Da schläfst du ein. Das ist,
ja, stimmt. So langsam erzählt. Stimmt. Ja, da ist auch die Spannung auf anderer Ebene. Wobei ich fairerweise sagen muss, frühere Filme und heute zu gucken, es geht tatsächlich manchmal nicht. Kennst du The Fog, Nebel des Grauens?
Ja. Ja.
Spielt an meinem Geburtstag. 22. April sind die Seefahrer ums Leben gekommen, und seitdem kommen die über an Land und schlachten alle ab. Den habe ich nach 30 Jahren oder 25 Jahren nochmal angeguckt. Und ich habe mir nämlich beim ersten Mal als Jugendlicher, als der kam, habe ich mir fast in die Hose gepinkelt vor Angst. Aber wirklich, kann ich so offen sagen, ich habe echt nass. Das ist so lächerlich. Da siehst du sogar noch den Schlauch, aus dem der Rauch kommt oder der Nebel. Der liegt unten rechts im Bild und bläst da das Zeug raus. Das ist unfassbar schlecht. Und nichts mit Angst. Geht, also, egal. Okay.
Ja, aber so ändern sich eben die Wahrnehmung letzten Endes, ja. Aber ja. Trotzdem, beides Meisterwerke in ihrer Zeit, ja, muss man auch sagen.
Das stimmt. So, ich habe aber noch was für KI. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich erzähle es jetzt einfach. ChatGPT, also OpenAI, die KI schlechthin, die quasi erstmal angefangen hat, alles umzukrempeln. Das erste Large Language Model, als es kam, hat ja damals auch gesagt, wir haben das gesamte Internet gelesen bis Ende 2022 und die neuen Versionen haben auch noch mehr gelesen und die haben auch wahrscheinlich komplett Spotify angehört. Wenn sie Lieder generieren, wissen die, wie Musik geht. Und das Spotify hat auch gesagt, spinnt ihr, das dürft ihr gar nicht und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es ein Problem, das sich auch auf uns auswirkt, nämlich so ein Copyright-Problem. Denn, ich meine, es war die New York Times, da bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, hat OpenAI verklagt, hat gesagt, es kann nicht sein, dass ihr unsere ganzen Nachrichten lest. Weil, wenn ich sage, gib mir bitte fast oder gib mir wörtlich wieder, was die New York Times hinter ihrer Paywall geschrieben hat, dann kommt das bei dir raus. Also behaupte ich, du hast mich auch gelesen, obwohl das gegen die AGBs verstößt und gar nicht erlaubt ist und du hast mich nicht gefragt und so weiter. Jetzt hat ein Gericht in den USA OpenAI verklagt, dass man, dass die nichts löschen dürfen. Also die Prompts, die ich eintippe und die Antwort, die ich dann kriege, dass die nicht gelöscht werden dürfen, weil das Löschen von Beweismitteln wäre.
Okay, das ist aber eine Riesenänderung dann letzten Endes, ja.
Genau, das bedeutet, wenn du jetzt dein in OpenAI etwas löscht, ist es, was vorher war es nach 30 Tagen weg. Und jetzt ist es erstmal zumindest für immer noch da, weil das Gericht gesagt hat, das könnte ein Beweismittel sein von der New York Times oder wer es auch immer war, die damit nachweisen können müssen, auch nach 30 Tagen mehr oder nach 31 Tagen, dass das 1:1 von denen kommt und das ist dann ein Beweis, dass ihr unerlaubt irgendwelche Sachen eingelesen habt, die ihr gar nicht einlesen hättet dürfen. Und das bedeutet für uns.
Ich habe das getestet, diese Paywall-Geschichte. Habe das mal mit deutschen Seiten probiert, hinter einer Paywall sind und habe gesagt, was geht's denn bei diesem Artikel? Und habe dann ein bisschen rumgefragt. Mhm. Hat nicht funktioniert bei Spiegel zum Beispiel, aber er hat mir mehr Informationen ausgespuckt, als in der Vorschau des Artikels drinstehen.
Interessant. Okay.
Also offensichtlich weiß er doch, um was es geht, aber dann habe ich mir angeschaut, welche Quellen er hernimmt. Hatte eben das Topic genommen und hat andere Webseiten sozusagen geguckt, was dort steht an Informationen. Hat dann quasi gesagt, da geht's um das, auch wenn das nicht in der Vorschau drin stand.
Okay.
Weißt du, was ich meine? Also wenn es bei Tagesschau.de auch einen Artikel dazu gibt, dann hat er mir das ausgespuckt, weil er gesagt, da geht's um das gleiche Thema und da steht wahrscheinlich das drin.
Okay, verstehe.
Interessant. Also bei der New York Times muss es ja dann was Exklusives gewesen sein, wo die genau sagen können, okay, das gibt's nur bei uns, das müsst ihr hinter der Paywall rausgezogen haben.
Ja, die machen das daran fest, dass es sagt, es kommt wortwörtlich, kommen dieselben Sätze raus. Und okay, das ist natürlich auch sehr, genau, würde ich auch sagen, ja. Sehr spannend. Aber es ist für uns natürlich erstmal eine Katastrophe, weil du dann eben so Dinge, wo du sagst, das möchte ich jetzt nicht für immer und ewig in meinem Model haben oder mit mir zusammen, ja, geht halt auch nicht weg.
Mhm. Mhm. Wobei du bei ChatGPT ja einstellen kannst, ob er sich an deine Fragen erinnert oder nicht. Also ob er sozusagen dein Profil erstellt, also ob er diese Memory-Funktion hat letzten Endes. Ja,
aber
standardmäßig ist die ausgeschaltet, zumindest bei mir war sie ausgeschaltet.
Okay, aber dann schlimmstenfalls nimmt er sie nicht in dein Profil, hebt aber die Dinger trotzdem auf. Das heißt, jeder, der sich bei dir an den Rechner setzen kann, weil der bei dir zu Hause halt genauso offen steht wie bei mir und die ganzen Familien einfach, Mitglieder da einfach hingehen können, kann halt dann doch noch aufrufen, was du eingetippt hast, obwohl du eigentlich gedacht hast, so, kurz mal schnell fragen, geht keinem was an und dann mache ich es gleich weg. Ist dann nicht mehr.
Naja, wobei, das ist ja nicht gesagt. Also ob ich das löschen kann, heißt, wenn ich es löschen kann für mich, heißt das nicht, dass OpenAI das in ihrem Backend löscht. Das ist ja bei Meta auch nicht anders. Wenn ich jetzt im Facebook Messenger was gelöscht habe, dann haben die es trotzdem noch auf ihren Servern gespeichert. Ich sehe es nur bei mir nicht mehr in meinem Feed sozusagen, ja. Oder in meiner Mailbox. Also Das glaube ich.
Ja, da könntest du recht haben. Ich habe jetzt nochmal kurz rübergeschaltet in den Artikel. Da steht, das KI-Unternehmen OpenAI aus San Francisco wird ab sofort Konversationen, die NutzerInnen in ChatGPT löschen, nicht mehr wie bisher nach 30 Tagen endgültig von seinen Systemen entfernen. Genau, hast recht. Stattdessen werden diese Daten auf unbestimmte Zeit aufbewahrt. Hm. Okay, ja.
Also ich frage mich nur, was
hast du deine eigenen Daten nicht mehr im Griff?
Aber was bringt's dir im Endeffekt? Du siehst dann die Frage, du siehst die Antwort, aber du kannst ja trotzdem nicht sagen, wie wurde es generiert, welche Daten wurden genau hergenommen, wo kommt, also du kannst ja die Quelle nie so richtig entwirren.
Nee, natürlich nicht. Aber ich kann natürlich als Zeitung kann ich sagen, Leute, wortwörtlich, so steht's bei uns hinter der Paywall, da darf dieses Teil nicht hin und da gibt es 1:1 wieder. Hm. Dann muss ich ja, damit ich dieses Ding als Beweis ja vorbringen kann, muss ich ja theoretisch Zugriff drauf haben, beziehungsweise das Gericht muss Zugriff drauf nehmen können über einen Umweg, sage ich jetzt mal, von richterlicher Abfrage oder sonst irgendwas. Also spätestens da, du hast recht, aber es muss nicht zwingend in meinem Fokus bleiben. Die Geschichte mit den Familienmitgliedern fällt tatsächlich.
Ich frage mich nur, wie praktikabel es am Ende ist, weil klar, die New York Times ist jetzt ein Beispiel, okay, macht Sinn. Mhm. Ob jetzt irgendein Fotograf jemals nachweisen können wird, dass dieser Teil vom generierten Foto auf ein Foto von ihm zurückzuführen ist, unwahrscheinlich. Das Gleiche gilt für Musiker. Das Gleiche gilt auch eigentlich für Autoren. Ja, also wenn ein Satz jetzt 1:1 kommt, dann ist es klar. Aber kann man es wirklich beweisen, dass der Satz von einem kommt? Also bei einem Newsartikel, wo man sagt, okay, der ist gestern erschienen, der wurde am nächsten Tag sozusagen von der KI wiedergegeben, ist klar. Aber bei allem anderen ist das doch sau schwer. Also ja. Ich meine, du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben. Wenn du jetzt einen Satz rausnimmst, das kann durchaus sein, dass eine KI den aus Versehen auch generiert. Dann kannst du auch
aus Versehen. Ich habe den wahrscheinlich auch aus Versehen generiert, wobei ich mir sehr viel Mühe gebe, typischerweise bei meinen Sätzen. Ja.
Ja, aber auch, ich sage nur, das wird sehr, sehr schwer nachzuweisen in der Praxis bei allen anderen, außer jetzt in der New York Times.
Ich hatte aber einen Fall. Ich glaube, der Kollege Al Schinner hat's mir. Mal, egal, wurscht. Der hat Folgendes generiert für seine Crew. Das ist jemand, der arbeitet in einem großen Computerunternehmen, hat da auch ein paar Mitarbeiter und hatte, ich weiß nicht, hat erzählt, glaube ich, für irgendeine Veranstaltung, so ein Gruppenmeeting oder sonst irgendwas, wollte mal so ein cooles Ding mit KI generieren und hat eben so eine Cybergruppe Bilder gebaut mit, ich glaube, es war Midjourney. Und hat gesagt, nee, ich hätte gern so einen Igel, weil die Stacheln haben und Abwehr und so und das Ganze. Und dann hat er so ein paar Mal rum, hat gesagt, nee, mach da noch was rein und ändere noch mal den Hintergrund und irgendwas und mach den Igel noch ein bisschen stärker, dass der noch so ein bisschen so. Und plötzlich war der 1:1 Sonic.
Sonic the Hedgehog, ja. Also
ja. Und zwar 100%ig war das Sonic the Hedgehog, genau. Und der ist nicht zufällig entstanden aus, ich generiere mal irgendwas Neues, sondern war ganz klar, dass da Copyright geschütztes Material verwendet wurde. Ganz klar.
Also wenn du sagst, generiere mir mal einen Comic-Igel und der allein schon blau ist, dann weißt du schon, okay, das ist irgendwo.
So ist es.
Auf Basis von Copyright-Verletzungen.
Ja.
Aber das wird uns auch noch länger beschäftigen. Ich glaube, da ist auch das letzte Wort nicht gesprochen. Die Diskussion, dass wir in der EU da wieder zu viel regulieren. Da können wir auch mal drüber sprechen. Das ist aber vielleicht eine eigene Folge. Das war.
Ja, vor allem, weil wir fast schon bei 50 Minuten wieder angekommen sind. Okay. Und wir müssen ja noch schnell uns bewerten mit 5 Sternen, oder? Man darf sich schon selbst bewerten, weil ich fand die Folge jetzt richtig geil.
Okay, dafür gebe ich jetzt noch 4 Sterne. Danke, Tobi.
Mist. Danke, Rüdiger.